Das ist wirklich Wahnsinn. Ich hätte das nicht gedacht, dass Thomas Wagner irgendwann mal der Nico Kovac dieses Podcasts wird. Es ist wirklich, du rollst von hinten alles auf. Deine Prognosen stimmen mehr und mehr. Wir sind kurz vor Ende dieser Saison und der Geysir hat fast alles richtig gesagt. Ich habe mir das einfach nochmal angeguckt, was du so in den letzten Wochen von dir gegeben hast. Viele Tendenzen, Prognosen waren richtig. Die Tipperei ist besser geworden, auch international. Ich bin so ein bisschen ergriffen an so einem Tag, wie an so einem Morgen wie heute, wo auch das Weiße Ballett anders tanzt. Da kommen wir später vielleicht noch zu, als an anderen Tagen. Aber Nico, ich bin wirklich begeistert. Du bist jetzt wirklich auch in Sachen Podcast echt international.
Wie ist das denn eigentlich für dich, lieber Mike? Schaust du da eher so mit Stolz drauf, dass du denkst, Wahnsinn, ich habe ihn so erschaffen? Oder ist es jetzt, dass du langsam um deinen Ruf dann fürchtest hier, weil du ja eigentlich der Tipp- und Prognosengott bist?
Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, man muss da jönne können. Also ich bin da, ne, ich bin da relativ klar. Es ist schön zu sehen, dass du quasi mein Avatar bist.
Ah, okay, gut. Wir zeichnen heute übrigens für die Leute, die sich fragen, wann treffen die sich morgens. Wir haben uns heute schon 8.15 Uhr getroffen, weil im Laufe des Vormittags wird nachher Mike Kleiss als neuer Sportchef vorgestellt am Geißbockheim. Also deshalb müssen wir ein bisschen hier früher durchwischen.
Ja, aber ich werde es schaffen. Also wir werden es hinkriegen. Also ich bin mir ziemlich sicher, es wird ein Endspiel gegen die Roten Teufel werden. Ich habe die ja auch hochgequatscht, aber das wird nichts werden mit Kaiserslautern. Ich habe Elversberg hochgequatscht. Alle haben mich für verrückt erklärt.
Inklusive mir.
Ja. Aber jetzt sind wir da, wo wir stehen mit den Elversbergern. Und die ganze Community da draußen, ihr könnt gerne uns natürlich auch bei Insta folgen. Eier, wir brauchen Eier. Kommt da einfach mal mit rein. Da ist das alles belegbar. Und es sind sehr viele übrigens Elversberg-Fans, die einfach nur darauf warten, dass wieder Elversberg hochgequatscht wird. Was ist es gar nicht so schwer, Sportchef zu sein? Es ist gar nicht so schwer, irgendwelche Verantwortung in Vereinen zu tragen. Man muss einfach nur einen Podcast haben, wo man den Verein seiner Wahl hochquatscht. Das hat was mit Magie zu tun.
Und wer mir hier morgens schon erzählt, dass er die Macht hat, in einem Podcast eine Mannschaft in die Bundesliga zu quatschen, der ist ein bisschen größenwahnsinnig und braucht aber vor allen Dingen eins.
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
Guten Morgen, mein lieber Thomas. Wie geht es dir? Wollen wir doch mal eine ganz normale Frage an einem ganz normalen Montagmorgen stellen?
Ich habe gerade mit Thorsten, mit dem Technikchef draußen schon gesprochen. Ich war letzte Woche in Bilbao. Wunderschöne Stadt. Also ich kann das Baskenland wirklich nur empfehlen. Hat so ein bisschen was von, ist eine Mischung aus englischem Style der Häuser, so wie die Eifel, sehr hügelig, wahnsinnig grün, wunderschön Bilbao. San Sebastian soll noch schöner sein, habe ich gehört. Studentenstadt, also es war echt ein Erlebnis, aber dadurch dann am Freitag zurück, dann war ich am Freitag für die Kollegen von Magenta noch an der Bremer Brücke in Osnabrück, am Samstag in Darmstadt beim HSV und habe gestern meine Couch dermaßen platt gelegen, nachdem ich gestern Mittag noch beim Spazierengehen am Geißbockheim vorbei bin, FC gegen HSV, A-Jugend, Viertelfinale, Deutsche Meisterschaft, 3-2 für den FC, richtig gute Werbung für den Jugendfußball. Ja, und deshalb bin ich heute Morgen eigentlich gut gelaunt und freue mich auf die Woche.
Sehr, sehr gut.
Natürlich auf dich und den Technikchef, aber den habe ich ja schon gesehen.
Ja, wollte gerade sagen. Ja. Aber ich habe es schon gesehen, ich habe ja auch Fotos gesehen, wo du wirklich mit neu geföhntem Haar, wirklich frisch rasiert, durch Bilbao schlenderst mit deinen Slippern, wirklich, also sehr, sehr, sehr baskisch irgendwie alles. Also wirklich. Und einfach so eine Gauloise Blonde irgendwie links im gelässig im rauchst
ja das selten. Hätte noch gepasst, ne? Ja, genau.
Und wirklich, also ganz Bilbao, diese wunderschönen Frauen lagen dir alle zu Füßen und dann haben wir gesagt, endlich dieser Wagner ist in der Stadt. Ist das nicht dieser unfassbar gut aussehende, berühmte Sportmoderator.
Ja, also unfassbar gut aussehend bist du ja hier. Aber klar, ich meine, Studentenstadt, natürlich lagen mir alle zu Füßen, das ist ja logisch, ja. Obwohl ich auch schon 53 bin. Ja. Nee, aber was ich ganz bemerkenswert finde in Bilbao auch diese baskische Identität, aber die Jugend auch mittlerweile wirklich dann noch offen für das Spanische in den 80er, 90er Jahren. Wir haben das ja noch ganz anders erlebt. Und die Spezialität muss man essen, die Tapas, das sind Pinchos, heißt das. Wunderbar. So schöner Thunfischaufstrich und sowas. Und einfach ein Traum. Ich hab einen Weißwein getrunken, der hat nach Rotwein geatmet und geduftet. Das habe ich auch noch nie gehabt. Also richtig gut, muss ich
sagen. Das macht man am Tegernsee jeden Tag. Also es ist vor allen Dingen jetzt, wo man die Meisterschaft auf der Couch feiern kann.
Ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch an die Bayern. Ja. 34. Meistertitel. Hast du gestern diesen Ausbruch der Emotionen gesehen?
Ja, Wahnsinn.
Also es Käfer.
Hat gebebt.
Wahnsinn.
Es hat gebebt. Das Käfer hat gebebt. Das war vogelwild. Also ja, herzlichen Glückwunsch, liebe Bayern. Also wenn man gar nichts machen muss, wenn man einfach, das hat ja so ein bisschen System, dass man eigentlich fast nichts machen muss, man muss nur irgendwie gucken, dass andere noch schlechter spielen. Dann ist es auch gut.
Ja, das Spiel in Leipzig war ja nicht schlecht. Aber insgesamt muss man sagen, das kann einem ja fast für die Spieler schon ein bisschen leid tun. Also stell dir mal vor, Dortmund wird Meister oder irgendeiner dieser Traditionsvereine, über die wir sprechen, dann kommt eine Stadt eine Woche aus dem Feier nicht raus. Plus eine halbe Million ist da und da stehen ungefähr 15 Versprengte vom Käfer und gucken, wie die halbe Mannschaft, die ganze schafft es noch nicht mal dahin. Manuel kocht lieber Risotto und sowas. Und dann feiern sie, also Harry Kane, ich weiß nicht, sein erster Titel, herzlichen Glückwunsch dafür. Es ist eine verdiente Meisterschaft für die Bayern. Der hätte sich das vielleicht auch ein bisschen, also mit Tottenham, wenn der einen Titel gewonnen hätte, wären die wahrscheinlich alle ausgerastet. Das ist dann ja auch ein bisschen ein Fluch der eigenen permanenten Titel, das ist für, dass eine deutsche Meisterschaft nichts mehr Besonderes ist.
Ja, es ist irgendwie, man ist deutscher Meister, aber alles ein depressiv, ne? Das ist irgendwie alles so.
Ja, depressiv weiß ich jetzt gar nicht, eher so beiläufig, ne?
Ja, ja, so nehmen wir mal mit, ist halt so.
Genau.
Auch bei Kompanie hätte ich irgendwie gedacht, irgendwie, da kommt dann irgendwann mal so eine Explosion, aber ich glaube, Kompanie und Explosion, das passt auch nicht so richtig zusammen.
Ja, während dem Spiel finde ich aber schon bei den Toren, ne? Also wenn man ihn da draußen an der Außenlinie gesehen hat.
Ja, die 3 Sekunden. Also es sind so 3-Sekunden-Stürme, weißt du? Also so einmal so die ganze Entladung in 3 Sekunden, so wie das halt öfter mal so ist. Und schon ist wieder aber auch Ruhe im Karton.
Also es ist ja, aber das darf man ja dann auch mal sagen. Ich glaube, er ist der 10. Trainer, der in seiner ersten Bundesliga-Saison einen Titel gewinnt. Das ist der erste Bayern-Titel seit 2 Jahren. Das ist ja auch grotesk, muss man fast sagen. Ne? Hm. Es ist das Minimalziel. Es ist in der Bundesliga, wie gesagt, auch verdient. Und deshalb, wenn man die ganze Saison sieht, mit dem Ziel Champions League Finale zu Hause und seit, glaube ich, jetzt 5 Jahren nicht im Pokalfinale gewesen, dann würde ich der Saison eine 3 geben für die Bayern. Das sind ihre eigenen Ansprüche. Eine Meisterschaft ist eigentlich, du musst sie einfahren, aber bei dem Unterschied in der finanziellen Grundausstattung zum zweiten eigentlich Pflicht. Also ich glaube, wenn wir beide an derselben Straße übernehmen würden, das würden selbst wir nicht verhindern können. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich glaube, Tuchel hat letztes Jahr 8 Niederlagen gehabt, Kompanie nur 2. Er hat ein gutes Klima in der Mannschaft geschaffen, im Club. Er ist ein totaler Sympathieträger nach außen. Er ist ein cooler Typ. Deshalb herzlichen Glückwunsch auch an ihn. Das ist sicherlich auch keine Selbstverständlichkeit gewesen, obwohl ich gerade die Parameter aufgezählt habe. Aber ich denke, nächstes Jahr würde vor allen Dingen auch an den Pokalwettbewerben gemessen werden.
Ja, also mir fehlt so ein bisschen diese wirklich schöne, angenehme Arroganz und auch diese Überdominanz und auch die Überheblichkeit von Killer Kalle und von Uli so ein bisschen. Also
das habe ich irgendwo schon mal gelesen. War das im Kicker? Stand das auch drin, glaube ich?
Weiß
oder
ich
hast,
nicht.
Du den, hast du den Beitrag geschrieben?
Nee, keine Ahnung. Also ich mag das gerne. Ich mag es wirklich gerne. Ich mag aber auch so wie die Tatsache, dass sich Max Eberl so abstrampelt und versucht da irgendwie in dem Orchester der Arroganz mitzuspielen. Ich glaube, er hat einen Gagschreiber übrigens. Ich glaube, der ist irgendwie Praktikant noch irgendwie bei RTL und versucht sich noch so ein bisschen. Das ist so.
Wir haben gute Gagschreiber bei RTL.
Habt ihr?
Ja.
Ja.
Definitiv.
Hast du auch einen?
Sag mal. Also jetzt ist aber wirklich langsamer Schluss hier. Bei mir kommt das alles von innen.
Also ja, stimmt. Aber also das ist das, was mir noch so ein bisschen fehlt, um das Ganze rund zu machen für die Meisterschaft. Also Eberl kann da noch ein bisschen was drauflegen, aber er hat ja schon, also er hat ja immerhin schon nach ich glaube, der wievielte war es, unsere Kompanie, der 8. oder 9. Kandidat. Also da ist noch Luft nach oben. Und aber in Sachen Arroganz, da ist er schon recht gut.
Ja, aber ich glaube, um da nur einzuhaken, bei Eberl ist es ja eigentlich keine Arroganz, sondern, also Hoeneß und Rummenigge haben sich das über die Jahre erarbeitet und verdient. Er kommt hin und möchte witzig und provokant sein. Das gelingt ihm noch nicht so richtig bei Max Eberl. Auf der anderen Seite ist diese, wir nennen es ja oft die präsige Arroganz vom Tegernsee auch, glaube ich, Teil des Bayern-Problems, weil irgendwie wollen sie zwar den Verein gut übergeben in ruhiges Fahrwasser, aber irgendwie, glaube ich, genießt es Uli Hoeneß dann auch, wenn man sagt, ach, unterm Uli war das alles noch ganz anders. Also das ist ja so ein bisschen der schmale Grat. Übergebe ich das meinen Nachfolgern oder genieße ich es heimlich, wenn da auch nicht alles richtig läuft? Also Kahn und Salihamidzic sind ja schon daran gescheitert und die Personalpolitik der Bayern, wie gesagt, erschließt sich mir auch nicht so ganz. Also Dyer, das finde ich eigentlich auch mal ganz cool, wenn ein Spieler dann sagt, du, ich lasse mich hier auch nicht länger hinhalten. Ich gehe jetzt, geht nach Monaco. Für meine Begriffe fast der stabilste Abwehrspieler bei den Bayern, obwohl er ja nur Nummer 3 oder Nummer 4 in der Innenverteidigung war. Gut, Upamecano hat sich gesteigert, Kim auch mit der Achillessehne kommt irgendwie nicht richtig an. Aber Dyer hätte ich niemals verkauft. Stattdessen wird mit all denen, die alle schon weg sein sollten, werden auch die Verträge verlängert. Stichwort Sané zum Beispiel.
Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht jetzt einfach nach und nach den Umbruch gibt. Das ist ja alles noch so.
Ja, aber den soll es ja seit 3 Jahren schon geben oder seit 4.
Ja, eigentlich gefühlt seit 35 Jahren. Aber ich glaube, Max Eberl muss jetzt einfach mal gucken, dass er liefert. Ich glaube, die personelle Dyer habe ich auch nicht verstanden. Ich habe auch nicht verstanden, warum Dyer jetzt irgendwie diesen Move machen musste. Habe ich ehrlich gesagt, weil er hat gespielt. Ich glaube, er war sehr geschätzt in der Mannschaft. Trainer hat auf ihn gesetzt. Also,
ja, hat er ja auch nicht richtig. Also er war ja immer so der Nachrücker. Aber er ist einer, der sich nicht beschwert. Er ist ein guter Kumpel von Kane. Er ist ein Top-Profi. Für mich auch das Tor, was er da macht. Also ich meine, das ist jetzt keine Personalie, die darüber entscheidet, ob die Bayern die Champions League gewinnen oder nicht. Aber ich finde, für eine Statik in der Mannschaft hätte ich den auf jeden Fall gehalten und hätte versucht, mich von Boyer und Palinha und solchen Leuten zu trennen.
Herzlichen Glückwunsch nochmal an den Tegernsee, nach München, an die Sebener und natürlich auch in den Käfer, wo vielleicht noch der ein oder andere selig unterm Tisch liegt. Und
heute
sagt,
Morgen beim, wie ein Kollege von mir, der morgens von der Putzfrau dann mal irgendwann geweckt wurde, weil er auf der Bank gelegen ist.
Vielleicht zuzelt noch einer so ein bisschen. Genau.
Aber das war dann nicht beim Käfer, sondern bei Doris im Junkersdorfer Hof. Überragende Kneipe in Junkersdorf in der Nähe vom Stadion, falls mal einer beim FC vorbeischaut.
Liebe Grüße, Doris. Liebe Grüße.
Liebe Grüße, Doris, genau. Aber man muss jetzt auch sagen, punktemäßig sieht es ja gerade so aus, ich weiß nicht, wie du das empfindest, wenn man jetzt auf Leverkusen guckt, dann denkt man, boah, vor einem Jahr, was haben die sich in den Rausch gespielt. Die haben in den letzten 2 Jahren, haben die genau 2 Bundesligaspiele verloren. Und du hast das Gefühl, da ist schon eine Ära zu Ende, die von der Länge ja gar keine Ära ist, aber von diesem überragenden Erfolg letztes Jahr. Ich habe ja gesagt, nach diesem Pokal aus in Bielefeld, ein Pokalsieg hätte das Ganze total rund gemacht. Aber Alonso wird gehen. Die Frage ist, was ist mit Wirtz? Und wenn du gestern die erste Stunde gesehen hast in Freiburg, musst du sagen, da ist doch schon einiges anders als im letzten Jahr. Von dieser Sache, Spielfreude, Alonso kann übers Wasser gehen, die Mannschaft nimmt alle auseinander. Nachdem wir das zwischenzeitlich in dieser Saison auch gesehen haben, ist seit dem 0-0 im Spitzenspiel gegen die Bayern, ist da schon einiges weg. Das Einzige, was geblieben ist, ist die Moral. Gestern wieder so ein Last-Minute-Punkt, der für Freiburg unheimlich bitter war.
Ja, ich glaube aber, dass es trotzdem eine andere Zeit, eine andere Ära sein wird, weil Fernando Caro da als völlig Wahnsinniger durchwischt. Ich glaube, selbst wenn Alonso geht, es wird jetzt ein Qualitätsanspruch entstanden sein, der enorm ist. Und solange Caro da ist, wird es wahrscheinlich einfach auch weiter fliegen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Bayer Leverkusen auch in der nächsten Saison wieder eine Rolle spielen wird. Das ist aber auch wirklich nur dieser Personale geschuldet. Du hast recht, Alonso ist weg. Die Magie ist verpufft. Das erinnert mich so ein bisschen, also man hat ja immer so Phasen, du erinnerst dich an die Phase der Brasilianer, aber was Bayer Leverkusen da wirklich durchstartete, das ist aber auch schon wieder gefühlt 30 Jahre her. Da muss man sagen, es hat immer Phasen gegeben. Ich glaube, es ist jetzt wieder so eine Phase gewesen, die deutlich kürzer angehalten hat mit Alonso. Ich glaube aber auch, dass sie einen guten Nachfolger finden werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass es eine ganz klare Order vom Tegernsee gegeben hat, nach dem dritten schweren Roten, hey, Maxl, spar mal, wo es geht. Wir brauchen den Wirtz. Wir müssen die 150 Mille müssen wir haben. Und wenn es reicht. Und dann habe ich endlich meinen Frieden da oben und kann nochmal irgendwie verträumt auf den See gucken. Und dann habe ich endlich das Gespann Musiala und Wirtz. Und Alonso ist bei Real. Es ist alles wieder aufgeräumt und es geht wieder von vorne los. Also so wird's kommen.
Naja, also Alonso geht zu Real. Da gibt's intern in der Mannschaft, scheint das schon klar zu sein. Ist nur die Frage, wann steigt er ein? Wahrscheinlich nach der Club-WM. Ich denke, die Chance, dass Wirtz mit ihm mitgeht zu Real, ist auf jeden Fall da. Weil ich glaube, Wirtz sehr gerne mit Alonso zusammenarbeitet. Und dann, wenn du einen Trainer hast, der dich mitnimmt, das gibt dir natürlich auch einen ganz anderen Status dann direkt schon in so einer Ansammlung von Superstars. Ich bin mal gespannt, wie der Kaderumbruch laufen wird, weil es gab ja auch Spieler wie Andrich zum Beispiel, die wären ganz sicher gegangen, wie Hofmann, wenn der Xabi Alonso geblieben wäre. Tah hat jetzt nochmal bekräftigt, dass er auf jeden Fall geht. Im Tor wird sicherlich auch eine Wachablösung geben. Vorne Schick und Boniface kann ich mir auch nicht vorstellen. Und die erste Frage, die in Leverkusen natürlich interessant ist, wer wird der neue Trainer? Da wird ja Ten Hag wird gehandelt, Xavi wird gehandelt, Fabregas, der einen Riesenjob macht in Como. Ja. Also da würde ich ja gar nicht weggehen. Also hast du mal dieses Stadion von Como gesehen, wo das da am See liegt? Das ist ja so schön.
Tut mir leid, wenn du also alleine die Tatsache, dass du die Möglichkeit hast, mit einer schönen alten Riva über den Comer See zu fahren. Also entschuldige, oder? Das ist doch das, was man will als Fabregas.
Ja, aber man will natürlich auch irgendwo den nächsten Schritt dann machen. Und das kann man, glaube ich, abschließend sagen, durch die Erfolge im letzten Jahr, auch durchs Europapokalfinale und so im letzten Jahr, hat der Verein schon einen Schritt gemacht, dass sich auch Trainer dieser Kategorie auch für Leverkusen interessieren. Ich fände es ein bisschen stimmiger, fast es mit einem Spanier weiterzumachen, weil das würde, glaube ich, zum Stil passen. Ten Hag, finde ich, hat in Manchester nicht unbedingt geliefert, hat zwar FA Cup gewonnen, aber hat sich da auch teilweise ein bisschen zerrieben, aber vielleicht ist dann Leverkusen von der Größe auch besser, passt auf ihn, wird interessant sein, weil der neue Trainer natürlich auch bestimmt, wer der eben genannten Spieler bleibt oder geht.
Also wird's?
Wird's?
Nein, wer wird's?
Das kann ich nicht sagen. Es hieß bis zum Wochenende, Ten Hag sei Favorit. Angeblich hat Fabregas aufgeholt. Also mein Favorit, auch wenn du sagst, wie smart geht's da weiter, wäre Fabregas auf der Bank.
Ja, ich bin da auch. Also bringt einfach die Riva mit und fährt über den Rhein. Geht ja auch. Also,
ja, auch oder? Das, ne, genau.
Wir müssen vielleicht doch noch mal ganz kurz über Dortmund reden. Über die wundersame Geschichte des Niko Kovac, von dem man das am Anfang, glaube ich, nicht so richtig geglaubt hätte. Und schwuppdiwupp, rubbelt die Katz am Borchersplatz. Es ist 4-0 gegen Wolfsburg. Hasenhüttl ist weggehoppelt oder muss. Es wird Vogelwild in Wolfsburg. Muss mal gucken. Wir brauchen sie nicht unbedingt. Also wir haben ja so ein paar Vereine, die wir nicht unbedingt brauchen. Aber auf der anderen Seite, es ist aller Ehren wert. Es könnte sogar noch gut für die Champions League reichen, liebe Freunde in Dortmund.
Wichtig gestern natürlich, dass Leverkusen Freiburg den Dreier weggeschnappt hat. Ja. Freiburg hat als Restprogramm noch in Kiel, die sich auch beeindruckend wären. Wahnsinn. Das muss man auch mal sagen. Ja. Werden wir gleich noch drauf kommen. Dann zu Hause gegen Frankfurt, die zu dem Zeitpunkt dann wahrscheinlich schon in der Champions League sind. Dortmund muss, also ich glaube, Dortmund muss fast 6 Punkte holen, um das Ding zu kriegen. Mit 4 Punkten, einem Punkt in Leverkusen. Ich glaube fast, dass Freiburg auch 4 holt. Und am letzten Spieltag hat dann Dortmund, glaube ich, zu Hause Kiel. Aber was man sagen kann, und das haben ja auch teilweise wir mit einer gewissen Skepsis verfolgt. Wir haben ja gesagt, ja, Kovac als Nothelfer, der das Ganze stabilisiert, das kann man sich sehr gut vorstellen. Er hat in der Champions League für meine Begriffe geliefert. Viertelfinale mit einem grandiosen Rückspiel gegen Barcelona. Er hat jetzt von den letzten 6 Spielen 5 Siege, 1 Unentschieden geholt, auch teilweise gegen Konkurrenz. Also wenn die Saison noch 3 Wochen länger dauern würde, wäre man, glaube ich, auf jeden Fall in der Champions League. Und ich habe das Gefühl, er hat dieser Mannschaft so ein Arbeitsethos wieder zurückgebracht. Eine Menge Talent ist im Kader, wenn mir auch das Außergewöhnliche fehlt. Also ich glaube auch für Kovac selber, der ja so in Wolfsburg, das war ja eine Station, die hat ihm nicht gut getan. Ich glaube, da kannst du nächstes Jahr doch deutlich selbstbewusster in die Saison gehen. Es ist jetzt auch klar, Kehl macht weiter. Es ist alles verschlankt worden. Also ich sehe Dortmund noch nicht auf dem Niveau, direkt wieder zu sagen, die können in den Meisterkampf eingehen, aber ich glaube, dass die nächste Saison besser wird als die diesjährige. Das ist aber jetzt auch nicht so unbedingt schwierig.
Ist nicht schwierig, aber es wäre doch einfach es ist schon irgendwie erstaunlich, ne, dass Wolfsburg auch irgendwie so ein bisschen eine Tretmine für durchaus gute Trainer ist. Wir können ja relativ in die jüngste Vergangenheit gucken, auch mit Bruno Lamadia, ausnahmslos richtig guter Trainer und dann die ganze Historie, die danach kam. Also es scheint dann irgendwie auch schon so ein bisschen ein Trainergrab zu sein. Da stimmt irgendwie einiges nicht. Vielleicht ist es einfach sind die Energiefelder vielleicht nicht richtig gut. Aber soll nicht davon ablenken, dass Niko Kovac einfach ein ausnahmslos guter, scheinbar doch auch wirklich Trainer ist, der es schafft, dann so einen, in Anführungsstrichen, so wird es so oft geschrieben, Sauhaufen wie in Dortmund dann doch wieder zusammenzukitten und selbst ein Adeyemi, der ja wirklich überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt hat, plötzlich zu einem Superstar zu machen. Das ist schon auch eine Kunst, oder?
Gut, Adeyemi hat natürlich etwas, was du eigentlich für jede Weltklasse-Karriere brauchst. Tempo, und das hat er sogar im Übermaß. Ne? Das scheint aber manchmal auch dann noch zu verleiten, naja, was soll ich denn jetzt hier groß nach hinten arbeiten oder sowas. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, das größte Problem, wenn sie jetzt am Ende Vierter oder Fünfter werden, dass dann alle sagen, ach, es ist ja alles nochmal abgefedert. Bin mal gespannt, wie sie bei der Club-WM abschneiden. Obwohl dieser Wettbewerb natürlich nicht den Stellenwert hat, wie zum Beispiel in der Champions League. Aber legen sich dann im Sommer wieder ein paar und denken, ach, es war doch alles gar nicht so schlimm. Oder sagt man jetzt, okay, wir haben gesehen, was wir hier mit guter Arbeit und einer richtigen Einstellung erreichen können. Und das nehmen wir mit in die neue Saison. Oder führt das dazu, wie ja so oft, ach, das war ganz gut und jetzt setzen wir nicht nach. Das haben sie in den letzten Wochen gemacht, nachgesetzt. Er hat auch einzelne Spieler wieder so ein bisschen erweckt, Kovac, ne? Also selbst Süle spielt eine ordentliche Rolle. Brandt hat im Moment wieder gute Zeiten. Pascal Groß, ganz anders als vielleicht jetzt noch zu Beginn der Rückrunde. Also das ist schon Kovacs Verdienst. Und das hat er jetzt nicht mit großem Gelaber oder mit Handauflegen, sondern mit ehrlicher und harter Arbeit geschafft. Und er hat auch so ein gewisses Arbeitsethos-Charisma. Ich mag ihn eh, also es gefällt mir gut, was Kovac da macht.
Absolut, absolut, absolut. Dann sind wir gespannt, wie es ausgeht und ob wir Dortmund...
Ganz kurz, weil du ja auch Prognose, was würdest du denn sagen? Freiburg oder... Also für mich ist die Frage Freiburg oder Dortmund, Champions League. Was würdest du sagen?
Dortmund. Also die Prognose, finde ich, sieht eindeutig für pro Dortmund aus. Also
aber glaubst du nicht, dass Freiburg in Kiel und gegen Frankfurt 6 Punkte holen kann?
Nein, das glaube ich nicht. Gegen Frankfurt werden sie keine... Also nein. Es wird ein Unentschieden gegen Frankfurt werden. Da bin ich mir sicher. Sie werden nicht gegen Frankfurt gewinnen. Okay. Und Dortmund wird beide Spiele gewinnen.
Okay, gut.
Ja, naja, dann, also somit dann, ist es eigentlich geritzt.
Dann hast du natürlich recht.
Ja, so.
Also. Technikchef lacht sich kaputt.
Ja, bitteschön. Ja. Muss auch mal sein. Ich wollte einmal mit den Technik-Schleff glücklich machen. Ich bin auch noch käfermäßig.
Was denkst du eigentlich? Wird das Produkt hat ja ein bisschen abreißen lassen jetzt, ne? Also sie haben bis vor 5 Wochen eine richtig gute Saison gespielt. Dann war die Chance auf Europa da. Und die haben sie so ein bisschen leichtfertig weggegeben. Was glaubst du, wird Seoane im nächsten Jahr noch Trainer im Borussia Park sein?
Das ist wieder so witzig. Ich habe dann irgendwie da immer mal wieder gesagt, auch bei all den Bekenntnissen zum Produkt, dass das nicht ausreicht, weil es einfach nicht beständig ist. Und immer wieder bin ich ausgelacht worden und es ist ja immer wieder dieselbe Scheiße eigentlich. Ja, du bist irgendwie mit gefährlichem Halbwissen unterwegs, was dir alles angedichtet wird in diesem Podcast. Das ist wirklich Wahnsinn.
Was wird dir denn angedichtet?
Naja, also alleine, also du musst dir manchmal irgendwie einfach auch die Kritik anhören. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Wir machen das ja öffentlich. Aber du bist ja immer der gefeierte Fußballgott und ich bin immer der Kleine, der dann irgendwie von der Seite kommt.
Ja, gut, aber das hast du dir ja selber auch hart erarbeitet.
Ja, danke schön. Warum?
Weil du von rechts ja immer reinschreist, ja, mit einer Überzeugung und einem Selbstbewusstsein, ja, als wenn du als Spieler und als Trainer Weltmeister geworden bist.
Bin ich ja so, auch.
Ganz genau, ne? Ja. Dann kommst du manchmal mit Vergleichen so, da haben mich am Wochenende in Darmstadt ein paar drauf angesprochen, hier Ansgar Knauf beim HSV, und dann sagen die Leute halt einfach, der Kleist, der traut sich einiges so.
Ja. Ja, da traut sich was.
Ja, natürlich. Und deshalb wirst du ab und zu dann nochmal kritisiert.
Ja, aber ich habe ja nicht gesagt beim HSV, sondern ich habe gesagt, kennst du das? Mir. Aber die Leute hören ja nicht zu. Ich habe gesagt, ja, kennst du dieses Gefühl, wenn du ja, denkst, der hat mal da gespielt, dann...
Pass auf, ich habe einen Freund, der ist auch HSV-Fan von mir, genannt das Fallbeil aus Kirschwald. Ja. Und der hat dann gesagt, Ansgar Knauf beim HSV, das ist ein Vergleich aus der Hölle. Dann habe ich gesagt, ja, aber du hast doch gehört, der hat da das Gefühl gehabt, dass der Name da ist. Ja. Und dann hat er gesagt, er kennt dieses Gefühl nicht. Also
er kennt dieses Gefühl nicht?
Nee, er kennt nicht das Gefühl, dass es einen Spieler gibt, den du da verortest, obwohl der nicht da war. Er kannte das, was ich gesagt habe, dass man etwas vergisst. Aber du bist, also deshalb ergänzen wir uns so gut. Ich vergesse Vereine, du hast schon die Vision. Soll ich dir was sagen? In 2 Jahren, wenn der HSV in der Champions League spielt, dann wechselt Ansgar Knauboch zum HSV. Und dann werden wir sagen, das hat der Kleist doch schon immer gewusst.
Ja, aber das sind unheimlich. Das sind die Leute, die dann auch sagen, ach, mit der war ich auch mal zusammen. Das habe ich total vergessen. Das sind genau die Leute.
Das mache ich jetzt in Zukunft auch. Das sage ich hier. Sag mal, mit Cindy Crawford, da war ich doch auch mal zusammen. Ne? Und dann in 2 Jahren. Naja, dann ist es einfach so. Ja.
Stimmt, aber Linda Evangelista, da war doch was.
Ja, das da war doch was,
vergessen.
Genau.
Das habe ich total vergessen. Ja, also
ich habe doch früher immer so Typen, ne? Die hat man doch auch irgendwie so gehabt. Die haben immer erzählt, boah, am Wochenende habe ich die Braut gehabt und die. Das Komische war, es war nie einer dabei, der das bestätigen konnte. Ja,
aber war die nicht auch mit Thomas Wagner mal zusammen?
Ja, okay, gut, das könnten welche bestätigen.
Hieß die nicht mit Nachnamen Knauf? Gut.
Also, genau. Ja. So, jetzt sag zum Schluss. Also du hast gesagt, das Produkt ist weg im Sommer, oder?
Naja, ich hatte schon mehrfach das Produkt irgendwie ausgegelt, aber es war immer, irgendwie hat er die Kurve gekriegt und irgendwie haben die eine Connection, Virkus und er. Ist natürlich immer eine Frage, wie lange so eine Connection hält. Das wissen
wir. Ja, und das Risiko ist ja, glaube ich, auf der einen Seite, wenn du jetzt mit Ceoane in die neue Saison gehst, obwohl für mich Platz 8 oder 9 wäre für mich völlig okay, dann ist natürlich die Frage, wenn die ersten 5, 6 Spiele nicht direkt fluppen, dann hast du direkt wieder eine Trainerdiskussion und nimmst keine Euphorie mit, ne? Das ist das Problem. Auf der anderen Seite, so eine Saison und 28 Spieltage punktemäßig nach der letzten, das hätte ich Ceoane eigentlich auch nicht zugetraut. Bin gespannt, wie sie in Gladbach. Ich denke auch eher fast vom Tipp, dass Virkus an ihm festhält.
Ich glaube das auch, aber dann hatten wir, es ist im Moment sehr en vogue, dass Sportdirektoren auch an Trainern festhalten. Da können wir auch drüber diskutieren, ist das gut, ist das schlecht, aber ich glaube, das gibt ja dann immer auch mal so Doppelgeschichten, die dann einfach auch passieren, dass sie dann gehen müssen. Aber es ist in der Tat so, dass Virkus irgendwas an Produkt gefällt, das das Produkt wertvoll für ihn macht. Dementsprechend dann auch die ganze Vertragsgestaltung und die Vision in Gladbach und so weiter und so fort. Für mich ist es zu wenig. Ich finde 45 Punkte, Platz 9. Du sagst ja immer, das ist völlig okay in Gladbach. Ich habe den starken Eindruck, dass das anders ist, dass die Erwartungshaltung durchaus höher ist, dass man ihm noch ein bisschen Zeit gibt. Aber ich sag mal so, wenn das so eintritt, wie du das gesagt hast, und das Gladbach irgendwie sich so rein rumpelt in die neue Saison und dann irgendwann nach 5, 6 Spielen auf Platz 12 steht, dann bin ich mir ziemlich sicher, dann wird es eine Konsequenz geben.
Kurzer Kommentar noch zu Hasenhüttels Entlassung.
Guter Trainer, ich mag den als Typ. Ich finde, er gehört wirklich, es ist ein schönes Gesicht in der Bundesliga als Trainer, aber es ist einfach auch Teil der Wahrheit, dass er es einfach nicht hingekriegt hat, den VfL Wolfsburg auf Spur zu bringen mit diesen ganzen Millionärios. Und es ist aber auch schwer. Ich bin fest davon überzeugt, da nutzt sich jeder wirklich gute Trainer ab. Und ich weiß nicht, warum. Vielleicht hast du da Antworten. Ich habe wirklich keine. Mir fällt auch nichts ein. Es ist tatsächlich, weil Wolfsburg diese Insel ist, die keiner mag, wo irgendwie nur Felder sind und zwei Bäume draufstehen. Ansonsten ist es unsexy. Ist es deshalb, weil ist einfach auch von der gesamten Struktur innerhalb von so einer Mannschaft ein zugekauftes Zeug ist, was nicht so richtig zusammengehört, und du keine Möglichkeit hast, da auch etwas aufzubauen als Trainer. Das, anders kann ich es mir nicht erklären. Also gute Trainer sind da in der letzten Zeit einfach reihenweise gescheitert. Und ich frage mich wirklich, warum ist das so? Vielleicht hast du eine Antwort.
Warum das so ist, weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass Hasenhüttl letztes Jahr in einer schwierigen Situation übernommen hat. Er war gefühlt dann auch irgendwie alles, weil sich ja alles auch aufgelöst hat. Außenminister, Kanzleramtssprecher, Regierungssprecher, Trainer, alles hat das für meine Begriffe gut gemacht. Hat auch eine richtig gute Hinrunde gespielt. Das konnte man sich gut angucken. Er hat ja auch relativ früh schon am ersten Spiel gesagt oder am zweiten Heimspiel, hier muss mal mehr passieren, auch von den Fans. Das ist natürlich nicht besonders populär. Ich finde, man hat ihn am Ende jetzt so ein bisschen auch im Regen stehen lassen. Man hat ihm gesagt, ja, wir gucken mal. Das ist einfach nicht gut. Entweder du sagst, und die Tendenz war ja klar, man hat sich mit schlechten Heimspielen gegen die Abstiegskandidaten aus der Region Europa verabschiedet. Ich mag Hasenhüttl. Ich finde auch, dass es ein guter Trainer ist. Ich finde aber auch, dass er in dieser Saison mit Platz 12 kann ja keiner zufrieden sein in Wolfsburg. Aber das hätte man dann noch früher lösen können. Dass er jetzt weg ist, ja, finde ich dann immer so ein bisschen schade. Man kann auch so eine Saison dann beenden, aber man fürchtet, diese Negativität mit in die Sommerpause zu nehmen. Und Daniel Bauer wird neuer Trainer, der A-Jugendtrainer. Kommt aus Andernach. Also es sind einige Jungs jetzt aus Stefan Rutenbeck wurde ja auch gehandelt beim FC, der erfolgreich in der Jugend arbeitet. Da wird es im Vernehmen ja Friedhelm, da kommen wir gleich noch drauf. Aber aus meinem Fußballkreis Rhein A, aus meiner Heimat, rund um den Laacher See und den Rhein, da kommen ein paar gute Leute nach. Und damit würde ich sagen, ciao Hasi, komm wieder. Und jetzt haben wir dann über Wolfsburg auch genug gesprochen.
Ich würde gerne mit dir einmal über Stuttgart sprechen.
Und zwar, Stuttgart?
Ich würde gerne mit dir über Stuttgart sprechen, weil ich dir wirklich die Frage stellen möchte, ist das Konstrukt in Stuttgart nicht ein Stück weit overrated? Also auch diese ganze Geschichte um Sebastian Hoeneß und so weiter. Also am Ende des Tages, wissen wir, ist dann die Tabelle auch ein Gradmesser. Und wir stehen jetzt hier auf Platz 10 mit 44 Punkten, haben mit Internationalen nichts am Hut. Und die Erwartungshaltung ist groß und die Feierei war auch riesengroß. Klar hat es einen Umbruch gegeben in der Mannschaft, aber ist es wirklich so, dass dieses Produkt VfB Stuttgart so wertvoll geworden ist und glänzt, wie es denn tatsächlich da immer verkauft wurde?
Also sie haben vor 2 Jahren Relegation gespielt, sich gegen den HSV gerettet, das darf man nicht vergessen. Die letzte Saison war natürlich exorbitant zu gut mit der Vizemeisterschaft, also wobei sie da ja wahnsinnig guten Fußball gespielt haben. Ja. Wenn du letztes Jahr Zweiter wirst und dieses Jahr Zehnter, dann bist du im Mittel Platz 6 und ich denke, das ist etwas, was für den VfB okay wäre. Aber du sagst natürlich richtig, die haben über 100 Millionen investiert, haben natürlich auch gute Spieler verloren, gar keine Frage. Wie Gerassi. Aber die Saison ist einfach schlecht in der Bundesliga. Da müssen wir nicht drum rumreden. Okay. Ich finde, sie hatten ja am Anfang ganz große Angst vor dem Absturz. Das ist ihnen ja oft nach Meisterschaften passiert. Champions League raus. Also, das kann man sich auch nicht schönreden. Man kann sagen, die Mannschaft ist unerfahren. Aber wenn du von 36 Mannschaften noch nicht mal unter die ersten 24 kommst, ist das jetzt auch kein Erfolg. Der VfB hat eine gute Chance. Er gewinnt den Pokal, dann wird der Briefkopf geändert. Und per Definition ist jede Saison, wo du den Briefkopf änderst, eine gute, zumindest keine Chance. Schlechte Saison. Wenn es das Pokalfinale nicht gäbe, und da darf man auch jetzt mal sagen, da haben sie ja unfassbares Losglück auch gehabt.
Absolut.
Also zu Hause gegen Lautern und gegen Augsburg und gegen Regensburg und hatten Leipzig auch noch zu Hause, dann wäre es eine schlechte Saison. So fragt am Ende keiner mehr nach. Wobei ich sagen würde, wenn du jetzt spielen würdest zwischen Bielefeld und Stuttgart, da würde ich Stuttgart noch nicht mal mehr als haushohen Favoriten sehen, was sie ja normal per se einfach von der Klassenzugehörigkeit sind. Ich glaube, dass es für sie wichtig war, jetzt in St. Pauli zu gewinnen oder auf St. Pauli, weil du sonst ja auch so eine Negativität mitschleppst. 6 Heimniederlagen ist natürlich auch zu viel. Also, drunter der Strich, sie werden, glaube ich, Pokalsieger. Damit ist es eine gute Saison. Hoeneß ist ein guter Trainer, aber man muss schon mal hinterfragen, warum das in der Bundesliga dermaßen schlecht gelaufen ist.
Ja, aber vielleicht einfach auch noch mal so ein bisschen zu dieser Geschwindigkeit, die das immer aufnimmt. Also Stuttgart gefeiert, Stuttgart jetzt irgendwie Mittelmaß, Stuttgart kann noch tatsächlich was reißen, Briefkopf wäre anders, alles gut. Ähnliche Situation in Mainz, da war es auch so, ein Turbo war da drin, ein richtiger Turbo, wo du dachtest, so alles klar, da träumte man in Mainz tatsächlich wirklich schon von der Champions League und es ging, die wilde Fahrt ging nach oben und jetzt sieht es dann doch ein wenig anders aus. Und
jetzt muss ich dich gerade mal fragen, also ich habe gesagt, wir haben noch 25 Minuten, ich gehe von oben nach unten, bin schon in Wolfsburg, jetzt kletterst du in der Tabelle wieder hoch.
Ja.
Ja, Wahnsinn.
Du, das ist so, das ist dieser Spring ins Feld, sagte mein Lehrer früher.
Ja, ja, klar, aber über Mainz haben wir da letzte Woche schon gesprochen, also dass die jetzt gerade Angst bekommen haben vor der Champions League.
Wer hat jetzt Angst? Ich habe es akustisch nicht verstanden.
Wir haben doch letzte Woche schon über Mainz gesprochen, dass die plötzlich Angst vor der Champions League bekommen haben.
Ja, es geht mir nicht so sehr um die Angst vor der Champions League, es geht mir eher um die klare Frage, feiern wir zu schnell zu viel, weil eine Mannschaft gerade mal für eine gewisse Zeitperiode einen Turbo drin hat. Und müssen wir nicht einfach mal so ein bisschen auf die Bremse treten und sagen, liebe Leute, guckt euch das doch mal über den Verlauf der Saison an. Also mir geht das immer wahnsinnig schnell. Das ist eigentlich jede Frage. Sind wir zu schnell? Sind wir zu...
Überhaupt nicht. Also ich finde, dass dass Mainz eine Bombensaison spielt und dass es vielleicht jetzt im Moment eine leichte Enttäuschung gibt, weil man die Ambitionen plötzlich hatte. Man stand ja vor 4 Wochen noch in einem Champions-League-Platz, aber 48 Punkte, Platz 7 und vor Mannschaften wie Gladbach, Stuttgart, Wolfsburg, das ist absolut bombastisch. Wenn sie nachher nicht nach Europa kommen, da kann man sagen, ja, vielleicht hat der ein oder andere dem Ganzen nervlich nicht standgehalten. Aber wenn du die Etat-Tabelle mit der richtigen Tabelle vergleichst, ich finde, die machen einen überragenden Job da in Mainz. Punkt. Und gestern haben sie für mich gegen Frankfurt ein richtig gutes Spiel gemacht, obwohl sie ja früh Verletzungspech hatten. Das hätten sie auch gewinnen können. Nee, in Mainz, meiner Meinung nach, alles in Ordnung.
Alles in Ordnung. Dann gucken wir in die zweite Fußball-Bundesliga.
Nee, aber sag, jetzt habe ich aber noch eine Frage an dich. Ja. Was ist denn jetzt, Heidenheim oder Kiel?
Heidenheim.
Sie haben nur noch einen Punkt Vorsprung, du weißt, ne?
Ja, klar.
Aber spielen Heidenheim jetzt in Union und dann zu Hause gegen Bremen. Und Kiel hat zu Hause Freiburg und in Dortmund.
Ja, es wird eine Relegation geben. Heidenheim gegen den 1. FC Köln.
Oh, okay. Ja. Gut, dann darf ich jetzt sagen, bevor wir dann in die zweite Liga springen, darf ich noch sagen, ich finde das, was die da in Kiel machen, echt imponierend. Am Anfang hat man immer gesagt, ja, die spielen ordentlich mit, da fehlt ein Ticken. Dann haben sie überrascht bei den großen Vereinen, haben einen Punkt in Leverkusen geholt, haben mit den Bayern aus dem 0-4 noch ein 3-4 gemacht und alle haben gesagt, ja, super, aber am Ende wird's nicht reichen. Und jetzt gewinnen die in der Phase 2 Spiele hintereinander. Also der Lernprozess ist enorm. Sie sind mit Abstand finanziell die Schwächsten auf der Brust. Also ganz großes Kompliment an alle, die diesen Kader, auch Wehlmann, der schon wieder weg ist, zusammengestellt haben an Marcel Rapp. Das imponiert mir, was Kiel macht.
Imponiert mir auch total. Ich muss aber auch ganz ehrlich gestehen, dass ich das, was in Heimelheim passiert, auch wirklich honoriere. Ich meine, du hast ja dieses Spiel vielleicht auch gesehen. Kevin Müller verletzt sich, die ganze Energie, die da ist. Also ich hab irgendwie den Eindruck gehabt, da passiert gerade was jetzt auf den letzten Metern in Heidenheim. Und zwar was Positives, so dass man sich da einfach nochmal zusammenreißt. Und ich glaube, wir müssen uns leider vom VfL Bochum verabschieden. Bei Kiel bin ich bei dir. Das könnte noch ein knappes Höschen werden. Aber Heidenheim hat irgendwie von der Energie, von der Kraft, jetzt alles, was da so passiert ist, für mich irgendwie deutet was darauf hin, dass sie die Relegation packen. Und dann wird das ein sehr unangenehmer Gegner.
Ja, Heidenheim ist immer unangenehm. Ich habe es gesagt, ich finde es ein wahnsinniges Märchen. Finde den Fußball aber auch jetzt nicht wahnsinnig schön, den sie in Heidenheim spielen.
Das stimmt.
Kevin Müller, das fand ich auch toll, dass von beiden Fanlagern dann
richtig gut
Gesänge kamen. Ja. Übrigens auch gute Besserung. Kevin Müller ist ein Riesentyp, auch abseits des Platzes. Und ja, Bochum hat sich gewehrt. Aber die Form von allen den unten dreien, die spricht für Kiel. Aber ich denke auch, dass es am Ende Heidenheim wird.
Dann gucken wir mal runter. Ich sag mal herzlichen Glückwunsch, HSV. Es ist endlich.
Nee. Also da brauchst du mir gar nicht mitzukommen. Nehme ich auch gar nicht an. Also ich meine, wenn du gesehen hast, wie Münster am Wochenende gespielt hat, wie Regensburg gespielt hat und auch wie gut Ulm gegen Hannover gespielt hat, obwohl sie verloren haben, nehme ich das nicht an. Man darf aber sagen, dass unter dieser wahnsinnigen Drucksituation, ein Punkt aus drei Spielen in Darmstadt gegen eine echt gute Mannschaft, da 4-0 gewinnen, das war zwar zu hoch vom Ergebnis, aber das war echt eine richtig griffige, engagierte, leidenschaftliche Leistung.
Ja.
Dafür darf man gratulieren.
Ja, also sorry, aber also der Zauberlehrling hat einfach wirklich alles auf Spur gebracht und man muss sagen, dieses eine schlechte Spiel, jetzt hast du gegen Darmstadt richtig ein bisschen hoch gewonnen, aber du hast gewonnen. Und somit ist das doch eigentlich eine sehr, sehr, sehr klare Jacke. Ich finde es wirklich wunderschön. Herzlichen Glückwunsch, HSV, zurück in der Bundesliga.
Warum kannst du nicht noch eine Woche warten und erzählst mir hier die ganze Zeit, wurde mich früher immer, wenn ich gesagt habe, der FC ist durch, dann hast du immer gesagt, nee. Also ich nehme die Glückwünsche noch nicht an.
Das ist akzeptiert, aber ich sag dir jetzt einfach mal, ich habe Elversberg noch oben gequatscht, ich quatsche den HSV jetzt auch einfach noch oben.
Aber eins kann ich dir sagen, ich bin am Samstag auf jeden Fall da und ich muss noch nicht mal arbeiten. Ist einfach schön.
Nein, du kannst einfach die Meisterschaft genießen.
Die Meisterschaft weiß ich auch nicht, ist mir auch egal. Ich will einfach nur viel Bier trinken und will endlich raus aus dieser zweiten Liga.
Und noch an der Weißwurst vom Käfer ein bisschen zuzeln.
Ja, ist klar. Ja. Ich glaube, das würde eine andere Feier werden, glaube ich. Aber ja, du wirst ja gleich vorgestellt am Geisbockheim, gemeinsam mit Friedhelm Funkel.
Ja, ich muss los. Der Friedhelm wartet auf mich. Ja.
Übrigens, Friedhelm Funkel, finde ich, hat eine absolute Marktlücke entdeckt.
Ja.
Also du gehst den ganzen Tag, das ist ja ein überragender Typ, mit dem du auch super feiern kannst. Der ist auf Mallorca, der macht viel Urlaub und dann denkt er so ab Ende Februar, sagt er zu seiner Frau, wir müssen jetzt mal so ein bisschen mit der Planung ein bisschen kürzer treten. Könnte ja sein, dass da jemand anruft. Jetzt führt er den FC wahrscheinlich in zwei Spielen in die Bundesliga. Geh mal davon aus, da gibt's dann irgendwie so eine knappe halbe Million dafür und dann kannst du, das nächste Jahr hast du wieder ausgesucht. Also einfach herrlich.
Ja, aber du trittst vorher nochmal immer so ein bisschen nach gegen den ersten FC Köln. Also du musst halt in der Strategie, musst du auch gegen die Vereine, wo du hin willst, so ein bisschen treten, damit die aufmerksam auf dich werden.
Echt? Und wann hat er denn da getreten?
Also medial hat er dann irgendwie doch mal das ein oder andere Mal in den letzten Wochen dagegen getreten, auch gegen Christian Keller zum Beispiel und so, hat er sich ja öffentlich geäußert. Und das gehört mit zur Strategie. Also du musst treten, okay, und du musst dich dann irgendwie in Position bringen und dann sagst du so, jetzt zur Gattin, du hast völlig recht, halbe Mio, was brauchen wir denn, Schatz, für Malle? Na, also für ein Jahr brauchen wir schon 400.000, 500.000, das Häuschen, du weißt, der Rote, dann das noch. Und also guck mal, dass du so mit 500 kommst und dann gucken wir nächstes Jahr mal in Heidenheim, wie es da so ist.
Aber ich weiß jetzt gar nicht, also normalerweise ist Friedhelm Funkel jetzt keiner, der nachtritt oder Leute anzählt, um dann selber einen Job zu bekommen. Auf der anderen Seite, wenn du ab und zu im Fernsehen arbeitest und dann kriegt man eine Frage gestellt, dann kann man auch vieles, was beim 1. FC Köln in den letzten Jahren gelaufen ist, kann man auch kritisieren. Es ist immer die Frage, ob es eine fundierte Kritik ist oder ob du jetzt irgendeinen dir aufs Korn nimmst und den extra schlecht machst, um auf einen Job zu kommen. Aber ich muss als erstes mal sagen, es ist ja, die Timeline ist ja voll und alle feiern es jetzt, oh, endlich sind die weg und geil, jetzt steigen wir auf. Also ich glaube auch, dass der FC aufsteigt, aber eigentlich muss man sagen, ist es für den Verein ja mal wieder ein total trauriger Tag. Unabhängig davon, dass der Aufstieg in die Bundesliga natürlich alternativlos ist, auch aus finanziellen Mitteln. Aber du legst alles in die Hand von Christian Keller, die ganze Ausrichtung des Vereins. Der holt einen Trainer, der alles bis in die E-Jugend implementieren soll. Und dann ist das auch schon wieder gescheitert. Also da braucht ja jetzt auch keiner sich zu feiern. Oh, jetzt haben wir uns von dem erlöst. Jetzt holen wir jemand Neues. Also die ganze Strategie, hallo Lucien, die ganze Strategie war ja auf Keller ausgerichtet. Das ist ja auch schon ein Fehler. Also wenn man sich die Vereinsstruktur vom 1. FC Köln anguckt, dann muss ich sagen, da stimmt einfach gar nichts.
Ja, da grätsche ich jetzt einfach rein, weil ich da komplett... Also, nee, stimmt nicht. Ich gehe in die Richtung, ich führe sie nur zu Ende. Und ich muss da ganz ehrlich gestehen, du hast dich jetzt für eine, das ist völlig richtig, du hast dich für eine Richtung entschieden. Und diese Richtung haben alle mitgetragen. Und dann ziehst du es auch durch. Es ist völlig konsequent. Also, man kann strategisch sagen, ist das gut oder ist das schlecht? Aber es ist auf jeden Fall so, dass Christian Keller sich entschieden hat, nach dem Spiel, dem unsäglichen Spiel gegen Regensburg, und das war wirklich nicht dann auch nicht mehr zu toppen. Ich war im Stadion und ich habe gedacht, das, was ich hier sehe, das ist nicht zu glauben. Es ist einfach nicht zu glauben. Du hast auch diesen Mix gehabt aus Fassungslosigkeit und Ärger und niemand wusste eigentlich, was er jetzt zuerst schreien sollte. Es war wirklich völlig total kurios. So, dann stellt sich Christian Keller hinter den Trainer mit einer 100% Garantie. Und dann ist ja vollkommen klar, warum er das tut, weil er sagt, liebe Freunde, ich mache diesen Stiefel, und das habe ich immer gesagt, der hier gewesen ist in Köln, nicht mit. So, das heißt, ich stelle mich zu 100% hinter den Trainern. Das bedeutet, wenn ihr hier Veränderungen wollt, dann müsst ihr eben beide, und dann müsst ihr aber euch aber auch entscheiden, dass diese Richtung zwei Spiele vor Ende nicht richtig war. Und wenn das der Fall ist, dann müsst ihr das machen. Dann müsst ihr Friedhelm Funkel holen und dann müsst ihr das alles gut. Aber dann ist dieses ganze Konzept und Beständigkeit dann aber auch Shot to Shit. Das müsst ihr wissen. Das ist zumindest gerade. Und da wird er immer in den Spiegel gucken können. Und dafür hat er meinen vollsten Respekt. Auch wenn ich mich jetzt hier unbeliebt mache an der Stelle. Aber man kann nicht auf der einen Seite, und da bin ich komplett bei dir, man kann nicht auf der einen Seite Konstanz fordern und auf der anderen Seite, wenn es dann mal kippelt und wenn es dann mal, und es ist schwierig in dieser Saison für jeden, der da oben steht, für den HSV ja übrigens auch, da durchzukommen. Und es ist eine Liga, die äußerst mittelmäßig ist und es ist eine kuriose Situation, sondern dann ziehst du es halt durch. Also ich finde, dann ziehst du es durch. Und wenn du dich anders entscheidest, okay, aber dann verlässt du eben einfach auch, und das muss man auch wissen, dann verlässt du ein Stück weit den Weg, den du eingeschlagen bist. Und das finde ich sehr, sehr, sehr bedenklich. Ich hoffe, dass der Aufstieg gelingt. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, oder wäre mir ziemlich sicher gewesen, dass es auch so gelungen wäre. Ich glaube, dass Christian Keller da in der Lage gewesen wäre, zusammen mit Struber die Mannschaft tatsächlich nochmal übers Ziel zu retten. Ich glaube, jetzt zu diesem Zeitpunkt ist es total Quatsch. Ich glaube, du hättest wahrscheinlich vorher handeln müssen, du hättest eventuell vorher, weil die Tendenz, dass Gerhard Struber eventuell nicht der perfekte Trainer ist für den 1. FC Köln, zeichnete sich vorher ab. Da hättest du anders handeln oder früher handeln müssen. Zu diesem Zeitpunkt finde ich es hanebüchen.
Also, nachdem du ja schon vieles gesagt hast, vieles, was ich auch nachvollziehen kann. Ich finde, das Thema ist sehr, sehr, sehr komplex. Ich versuche mal ein paar Sätze zu sagen, dass es auch nicht komplett ausufert, weil es gibt ja auch viele, die eh schon sagen, das ist fast ein FC-Podcast. Also als erstes Mal war das, was am Samstag gespielt wurde, grauenhaft. Und ich glaube, Christian Keller hätte es besser zu Gesicht gestanden zu sagen, also ich muss ehrlich sagen, gegen den letzten darf man so nicht spielen. Da müssen wir drüber reden. Wir müssen für die letzten zwei Spiele uns nochmal was einfallen lassen. Aber ich komme wieder zu meinem Lieblingswort präsig, sich vor die Kamera zu stellen und zu sagen, naja, also waren irgendwie schon überlegen, haben das zwar nicht gemacht, aber ich halte vom Trainerwechsel nichts, wir machen so weiter. Ich glaube, dass er bis zum Schluss an einem Thema nicht vorbeikommt. Das ist seine eigene Arroganz oder sein überhöhtes Selbstvertrauen. Und er glaubt, dass er alles richtig einschätzt und deshalb kann er auch so einen Satz loslassen. Also was ich gehört habe, war im Stadion unter den Führungskräften und den Altinternationalen absolute Fassungslosigkeit, wie man so etwas sagen kann nach so einem Spiel. ich habe auch nicht ganz verstanden, er hat ja alles mit Gerhard Struber verbunden. Gerhard Struber hat als Trainer nicht so viele Erfolge bisher vorzuweisen, dass er über allem drüber steht. Ich halte diese RB-Schule für mittlerweile völlig ausgereizt. Man braucht andere Mittel, gerade um in der zweiten Liga aufzusteigen, muss man auch einen Gegner mal ausspielen können. Davon hat man sich nach 6 Spielen und einem hochattraktiven Fußball komplett verabschiedet. Es ist immer schlechter geworden, gefühlt. Und ich glaube, sie haben irgendwie gedacht, wir retten uns irgendwie über die Ziellinie. Euphorie hätte man damit aber auch nicht entfachen können. Was ich aber katastrophal finde, ist allein dieses Konstrukt, man hat hier einen Mitgliederrat. Also der Mitgliederrat bestimmt praktisch den Vorstand. Und ich finde, Mitglieder dürfen emotional sein, die dürfen fluchen, die dürfen leiden, aber die dürfen keinen Fußballverein bestimmen, weil sie dafür zu emotional sind. Der Deal ist, wir wählen euch als Vorstand und ihr zahlt dafür brav unsere Strafen, wenn wir da irgendwie wieder Pyro oder sowas abschießen. Dadurch ist der Vorstand irgendwie auch am Ende ein schwacher Vorstand, wo mir auch ein bisschen die Sportkompetenz fehlt. Angenehm bei den Herren fand ich, sie haben sich nicht so stark in den Vordergrund geschoben, aber irgendwann musst du auch mal was sagen. Sie stützen einen Sportchef, der im Sport zu viele Fehler gemacht hat. Die Liste der Fehlankäufe von Christian Keller ist ellenlang. Der Umgang mit Obisch und Schwäbi ist einfach falsch und Potocnik, da kommt er am Ende nichts dafür, dass das so geschlossen wurde. Aber der Umgang mit dieser Affäre fiel ja auch ein bisschen in seinen Bereich. Und deshalb habe ich immer schon gesagt, er hätte Geschäftsführer für die Finanzen, die hat er nämlich im Griff gehabt, nachdem hier unter der Ära Werle das Geld rausgeschmissen wurde, als wenn ein sprudelnder Vulkan nicht nur in Geysir in Andernach, sondern am Geisbockheim steht. Das hat er hinbekommen. Er hat sich da auch nie beschwert über dieses Geldthema. Aber er hat geglaubt, okay, ich steige selbst in die zweite Liga ab, ich kriege den Verein saniert. Und das hat er ein bisschen unterschätzt. Ich muss auch bei Struber sagen, ich habe mich mit dem am Mikrofon auch schon gefetzt, aber ein Typ, der immer gekommen ist, der sich immer gestellt hat, der hat auch nicht rumgemeckert jetzt über Schiedsrichterentscheidungen, die ist ja auch eigentlich, also die Saison ist ja da eigentlich für den FC besser gelaufen, als in den vergangenen Jahren auch irgendwie mit Verletzten, hat der sich nie groß beschwert, aber ihm ist auch nichts mehr eingefallen. Und das dann am Schluss, ich frage mich dann immer, was macht zum Beispiel Thomas Kessler? Kann mir das mal einer erklären, was der macht? Also privat, netter Typ, alles gut, aber früher hat er sich ständig auf die Bank gesetzt als Ersatztorhüter. Das ist für mich dann noch irgendwann ambitionslos. Und so ambitionslos wird auch der FC geführt. Also jetzt kommt Friedhelm Funkel, das wird reichen, die werden aufsteigen. Aber was kommt denn danach? Man hat alles auf Kellers Philosophie ausgerichtet. Das Ding ist jetzt wieder, ist gescheitert. Also muss man ehrlich sagen, der FC liegt da strukturell gerade ganz schön am Boden.
Nee, es ist eine schwierige Situation deshalb, weil du natürlich logischerweise jetzt einfach auch einen Plan B brauchst oder einen neuen Plan brauchst mit einem neuen Sportdirektor. Also du müsstest relativ schnell in die Pötte kommen. Der Markt ist nahezu leergefegt. Dann kommt dazu, dass du im September wird der Vorstand neu gewählt. Und das ist dann in der Summe der Dinge natürlich eine sehr prekäre Situation. Also du hast keinen Trainer, du hast keinen Sportdirektor und du hast dann im September einen völlig neuen Vorstand. Und bis dahin ist natürlich auch ein Stück weit ein Vakuum. Ein Vorstand, glaube ich, wie er immer mehr aktuell dasteht, ist total bestrebt, das Ganze ins Ziel zu bringen und für sich auch tatsächlich dann auch einen guten Abschluss zu finden. Also dementsprechend werden da mit Sicherheit auch die Urlaubspläne verschoben und die Ärmel hochgekrempelt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber du hast völlig recht. Es ist jetzt eine Situation, die völlig kritisch ist. Und da wird man sehen, inwieweit der Verein da rauskommt. Das wird auf jeden Fall eine spannende Kiste werden. Und ich bin sehr gespannt, wo wir den einen oder anderen Protagonisten dann in der Zukunft wiedersehen werden. Also das bleibt auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte.
Ja, und das ist auch die Frage, was machst du dann im nächsten Jahr? Mit wem stellst du dich auf? Welche Trainer sind auf dem Markt? Ne? Das ist ja dann auch die Frage. Wobei zum Abschluss noch, bevor wir dann auf die Kandidaten kommen, die es auch noch gibt, zu sagen, ja, die zweite Liga ist dieses Jahr nicht gut spielerisch. Das ist sie nicht, da bin ich vollkommen dabei. Heißt aber nicht, dass die Aufsteiger nicht zumindest eine Rolle spielen können in der Bundesliga, wer es auch immer wird, weil das ist ja ein ganz anderes Spiel. Hier in der zweiten Liga musst du immer, also für mich das erschreckendste Beispiel ist, wie Schalke vor 2 Wochen sich gegen den HSV mit 10 Mann reinhaut und jede Grätsche wird gefeiert wie der Sieg in der Champions League und sich am Freitag eigentlich gegen Paderborn auf den Boden legen und sagen, komm, schieß uns bitte nur 2 rein und dann ist gut. Also das war ja ein Offenbar von Schalke. Und deshalb musst du als Spitzenmannschaft wie der HSV und Köln diese Widerstände auch immer überwinden. Das ist nicht so einfach, wie man denkt. Und in der ersten Liga bist du ja in den seltensten Fällen Favorit. Da kannst du, glaube ich, anders spielen. So, jetzt kommen wir auf die weiteren Kandidaten. Also seit dem Wochenende Paderborn, ich sag's die ganze Saison schon, das ist für mich eigentlich mit die gefährlichste Truppe. Und Elversberg, also wie die gestern das Ding in Nürnberg drehen, Chapeau. Ich meine, ich hab's ja die ganze Zeit schon gesagt, dass Elversberg hochgeht. Du warst ja immer am Zweifel.
Eine Frechheit. Frechheit. Ist das eine Frechheit? Ja, was soll man sagen? Ich glaube, Lukas Kostniak will mit Sicherheit einfach auch Trainer in der Bundesliga werden. Deshalb wird er alles versuchen, um noch den Relegationsplatz zu ergattern.
Ja, aber er hat ja schon gesagt, dass er aufhört. Ne? Also der wird nächstes Jahr, ich glaube, der wird Bundesliga-Trainer.
Das habe ich ja gerade gesagt.
Also er wird alles, genau. Ne? Also er wird oder alles übernimmt Schalke. Aber er geht dann, du sagst, er geht dann als Aufsteiger weg.
Genau, das ist das Ansinnen. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass er alles dafür geben wird. In Elversberg, das Märchen muss weitergeschrieben werden. Also da ist es vollkommen klar, dass die Kaiserlinde jetzt gerade im Frühling blüht ohne Ende. Man merkt das auch und dementsprechend, wenn es keinen Heuschnupfen gibt, werden die hochgehen. Eventuell, wenn es denn
Elversberg spielt zu Hause gegen Braunschweig in Schalke. Finde machbar, wobei Braunschweig im Moment auch unangenehm ist. Paderborn spielt gegen Magdeburg und in Karlsruhe. Magdeburg muss man mal sehen, wie die das 0-5 gegen Münster zu Hause verkraftet haben.
Ja,
die sind weg.
Magdeburg ist weg.
Aber das ist ja auch Wahnsinn, dass Münster, da haben wir ja letzte Woche noch drüber geredet, da denke ich auch, ey, der Hildmann war 5 Jahre Trainer, hält diese wirklich limitierte Mannschaft zumindest punktgleich auf dem Relegationsplatz. Also ich habe es überhaupt nicht verstanden, diesen Trainerwechsel. Da wird ja auch dann immer so gesagt, ja, die Mannschaft war mittlerweile gegen den. Okay, die Mannschaft hat aber 5 Jahre mit dem zusammengearbeitet. Also dann finde ich es komisch, dass man das nicht schon früher irgendwie auch als Verein gemerkt hat. Aber dann kommt der Panda. Und die Mannschaft, die für mich spielerisch fast am limitiertesten war oder ist, nimmt die 5-0 auseinander und hat jetzt sogar die Chance auf die direkte Rettung. Also manchmal ist Fußball wahnsinnig und manchmal habe ich anscheinend überhaupt keine Ahnung.
Doch, aber es ist de facto so, dass, wie soll ich sagen, also manchmal ist der Geysir einfach sehr schnell bei der Sache und manchmal brodelt es einfach von innen etwas langsamer. Und hier ist es ja so passiert, ja, so wie in Münster, dann aber auch in Elversberg. Es war ein loderndes Feuer ständig und ongoing. Und es ist nicht die Riesenfeierei gewesen immer. Und jetzt stehen sie aber da. Also ich glaube auch, dass Münster eine gute Chance hat von all den Mannschaften, die da unten stehen.
Führt es zum Beispiel auch noch richtig in Abstiegsgefahr.
Ja, und das hätte ich nicht gedacht, ehrlicherweise. Da wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass Fürth wirklich nochmal ins Struggling gerät. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass es Schalke 04 nicht schafft, auf die 40 Punkte zu kommen. Das ist ja wirklich vogelwild. Und ehrlicherweise, musst du dir mal überlegen, da sind jedes Mal 60.000 Menschen. Und eine Energie. Und jedes Mal liefern die Scheiße ab. Also etwas populistisch gesagt und trotzdem geht 60.000. Das ist ja fast so eine Sadomaso-Nummer-Geschichte irgendwie. Du leidest mit und denkst einfach nur, hoffentlich liefern sie jetzt mal. Aber du bist 13., liebe Freunde. 13. als Schalke 04. Bist noch nicht durch. Und dementsprechend wird das auch ein schwieriges Restprogramm werden, auch für Elversberg. Aber jetzt mal ernsthaft, wie ist das denn, wenn Bayern München auf die Kaiserlinde fahren muss? Wie ist das denn, wenn du als Elversberg plötzlich dann in der Allianz Arena spielst? Wie ist das denn? Wie fühlt sich das denn an? Ist das eine realistische Chance da?
Ja klar, die bauen ja gerade das Stadion um. Das wird ja dann irgendwann mal 15.000 haben.
Immerhin.
Ja gut, aber Heidenheim hat ja auch nicht mehr. Und Kiel hat auch nicht mehr. Ja, wie wird das sein? Das wird für die Leute Wahnsinn sein, gerade im Saarland, wenn es so wäre. Aber das wird ja irgendwann auch Normalität sein. Klar, liest sich im ersten Moment komisch, Elversberg gegen Bayern. Aber ich sag ja also der erste Trainer, den ich kontaktieren würde, wenn ich irgendwie wissen wollte, wie ich aufsteige oder wie ich in der Bundesliga versuche, einen guten Fußball zu spielen, wäre Horst Steffen. Das ist ja Wahnsinn, was der in Elversberg leistet. Man hat immer noch das Gefühl, der fliegt immer noch so ein bisschen unterm Radar, wie der ganze Verein. Also Chapeau und alle Lioner jetzt mal nicht nach Saarbrücken, sondern nach Elversberg. Obwohl Saarbrücken kann ja auch noch aufsteigen.
Kann auch noch aufsteigen, haben gute Chancen sogar.
Genau, sind jetzt Dritter. Dresden wird es wohl schaffen, Last-Minute-Ausgleich gefressen in Bielefeld. Aber ich denke, die beiden gehen beide hoch und dann wird es zwischen Saarbrücken und Rostock um die Relegation noch gehen.
Aber Saarbrücken in der zweiten wäre doch auch irgendwie ganz nice, oder?
Also geil, beide, Rostock und Saarbrücken, beide fände ich sehr nice. Aber nachdem Saarbrücken jetzt ein paar Mal so knapp gescheitert ist und letztes Jahr so fulminant im Pokal war, finde ich, dass sie irgendwann noch mal dran wären. Ich würde es dem FCS auch gönnen.
Also wer spielt in der Relegation in der zweiten Bundesliga gegen den drittletzten in der ersten Bundesliga? Wie sieht die Relegation aus?
Also die Relegation heißt für mich, lass mich gerade gucken, Heidenheim gegen Elversberg und in der zweiten Liga Münster gegen Saarbrücken.
Okay. Und wie gehen die Relegationen aus?
Da reden wir dann drüber, wenn die Relegationen ist. So, tippen willst du auch noch? Wir haben ja diese Europapokalwoche.
Ja.
Dann beginn mal. Inter Mailand gegen den FC Barcelona.
Hast du das Spiel gesehen?
Ja, klar.
Was hattest du für einen Eindruck?
Fußball von einem anderen Stern. Ja. Also spielerisch Barcelona unfassbar und Inter sowas von geil abgezockt. Also das war Wahnsinn. Das ist eine andere Sportart.
Also ich gehe davon aus, dass Inter weiterkommt. Eins zu drei.
Also für Inter 3-1 zu Hause. Die spielen zu Hause. Mhm. Okay, ich sage 3-2 für Barcelona. Bei mir kommt Barcelona weiter. Mhm. Und Paris gegen Arsenal, sage ich Arsenal im Elfmeterschießen. Also Arsenal gewinnt erstmal in Paris 2-1 und gewinnt dann im Elfmeterschießen.
3-1 Arsenal.
3-1 für Arsenal. Okay, gut. Also dann sagen wir beide Arsenal im Finale, bei dem anderen liegen wir ein bisschen auseinander.
Wollen wir das Finale auch schon tippen?
Nee. Relegation und Finals tippen wir dann, wenn sie da sind.
Gut, alles klar. Wunderbar.
Dann übrigens noch ganz kurz, eins möchte ich noch sagen zum Schluss, da bin ich jetzt ein bisschen stolz.
Ja.
Fahre in Bilbao von -2 auf 6 hoch auf die Pressetribüne, steigt Rio Ferdinand ein. Wir sind zu viert, unser Produktionärer von RTL, also praktisch der Chef der ganzen Technik, dann der Pressesprecher zum Presseattaché von Menu und Rio Ferdinand. Fahren ungefähr so eine Minute, kommen ins Gespräch, sage ich, fand ihn immer geil, als Kicker, damals schon in Leeds und bei Manchester United, so ein bisschen drüber geredet, über was so meine Vereine sind, Everton, ja, und in Deutschland, ja, Hamburg. Ah, HSV, ja, 7 Jahre, zweite Liga, ich hoffe, wir steigen wieder auf. Und sagt er dann, Kevin Keegan, Great Club. Und ich sage dir eins, mit Rio Ferdinand, da lobe ich mich jetzt mal selber, 8 Stockwerke im Aufzug zu fahren und ihm kurz unterzujubeln, dass man HSV-Fan ist und diese Antwort zu kriegen, da braucht man vor allen Dingen
richtige dicke Keegans. Richtige dicke.
Und Rio Ferdinand X.
Mein Freund.
Balls.
Balls. Wir brauchen
Balls. Balls.